Herzlich willkommen, ihr hört die 512. Ausgabe des Sneakpods und wir befinden uns heute in einem Museum genauer gesagt für moderne Kunst in Stockholm und mir gegenüber sitzt die Journalistin Claudia Nördinger.
Hallo und mit mir hier ist der Chefkurator des Museums, Robert Krüger.
Also dieses Bild, das können Sie direkt vergessen, das hänge ich hier nicht auf.
Warum denn nicht?
Also gucken Sie sich das mal an. Ja, der Film, über den du sprichst, lautet oder heißt The Square. Und du wirst uns jetzt erzählen, worum es da ging.
Genau. Also, The Square ist der Film, der in Cannes die Goldene Palme gewonnen hat, vom schwedischen Regisseur Ruben Östlund.
Die Palme ist was Gutes, ne? Das ist nicht wie die Himbeere.
Ja, das ist der Hauptpreis des Festivals in Cannes. Ich also, ist schon eher was Größeres.
Ja, damit die Leute, die es jetzt vielleicht auch nicht wussten, so. Genau. Man kommt ja mit diesem ganzen Gemüse durcheinander, was da verliehen wird.
Richtig. Der ist jetzt vor 2 Wochen oder sowas angelaufen und ich habe eigentlich schon länger auf ihn gewartet, weil ich fand, dass der Trailer sehr verheißungsvoll aussah. Es geht, also im Prinzip ist das eine Satire, vielleicht ein Drama auch. Es spielt eben in diesem, im Umfeld eines modernen Museums. Die Hauptfigur ist dieser Chefkurator, der eben sehr erfolgreicher, gut aussehender Mann ist, der irgendwie so alles im Griff hat und eben natürlich auch unheimlich hip als Chefkurator eines großen Museums für moderne Kunst und hat auch, also bei den Frauen ganz gut Erfolg natürlich. Er hat 2 Kinder, allerdings ist er geschieden. Und gleich am Anfang des Filmes passiert ihm, wird ihm unter anderem so ein Handy geklaut. Und er reagiert dann auf eine etwas, na sagen wir, nicht so kluge Weise auf diesen Diebstahl. Und daraus entspinnen sich dann einige Komplikationen. Das ist so ein Teil der Handlung. Ein weiterer Teil der Handlung ist, dass in diesem Museum bald eine Ausstellung anlaufen wird. Und zwar ist dieses The Square des Titels, das bezieht sich auf diese Ausstellung oder auf ein Kunstwerk aus dieser Ausstellung. Und ein Problem bei dieser Ausstellung und bei diesem Kunstwerk ist, dass das zwar so irgendwie für eine schöne Welt kuschelthematisch ist, aber irgendwie so keinerlei werbewirksame Kontroverse oder nichts in dieser Art bietet. Und gleich am Anfang wird eben klar, es wird ein bisschen schwierig, diese Ausstellung zu verkaufen. Und damit setzt man sich dann auseinander. Und ja, dann passiert eben alles Mögliche. Ja, und wir bekommen eben diese Welt diese Industrie der modernen Kunst mit allem, was da so dranhängt. Eben unter anderem auch Elizabeth Moss spielt eine Journalistin, die ein Interview mit ihm macht. Und wir sehen so die verschiedenen Teile seines Jobs im Prinzip und wie das alles dann auch so ein bisschen außer Kontrolle gerät, weil er eben, seine Gedanken zum Teil auch so ein bisschen woanders hat.
Okay, also Satire, das Komödie, also ein Stück weit vielleicht auch, oder nicht?
Ja, okay. Schon. Also keine Haha-Komödie, aber
ja,
so.
Ja, schon klar, ja. So ein bisschen feingeistiger. Wie alles, was du jetzt erzählt hast, habe ich gerade so gehört, während ich das Plakat anstarre, wo ein Mensch oben ohne mit sehr viel Muskeln auf einem Tisch in einem sowas wie einem Ballsaal oder sowas steht und da sehr deplatziert wirkt. Das kriege ich alles nicht so ganz zusammen.
Ja, also das, dieses Plakat, wenn man den Trailer anschaut, was man, finde ich, durchaus machen darf, der verrät mal nicht zu viel und gibt einem schon so einen Eindruck davon, wie sich der Film anfühlt. Das ist ein Künstler, dessen Kunst im Prinzip darin besteht, dass er wie ein Affe auftritt, und zwar bis ins Detail. Also er verhält sich wirklich wie ein Affe.
Okay, ich hätte jetzt eher an den Hulk gedacht, so sah er ein bisschen aus.
Naja, aber so ähnlich ist das dann im Prinzip auch. Also das, da gibt es schon eine Verwandtschaft. Und diese Szene, die wir auf dem Plakat sehen, das ist eben eine Szene, die dann auch im Film in einiger Breite vorkommt. Was eben auch zu diesem Thema gehört, was macht moderne Kunst? Und häufig, wo ja dann auch der, der vielleicht nicht so in diesem Betrieb drin ist, dann schon sagt so, ist das Kunst oder ist das einfach Quatsch oder was soll denn das so ungefähr? Diese Frage stellt sich einem durchaus auch, wenn man sich das anschaut. Und unsere Hauptfigur ist aber natürlich jemand, der das verkaufen muss. Ne? Das ist, ist ja sein Job. Und das ist eben was, womit der Film sich auch auseinandersetzt. Also er setzt sich auseinander mit der Frage, ist sowas einfach Quatsch oder vielleicht auch nicht? Aber Tatsache ist, es muss irgendwie auch verkauft werden. Und das Verkaufen ist eben Teil dieses Gesamtproduktes. Es ist nicht einfach nur ein großes Museum oder so, sondern eben das zu verkaufen ist ein wichtiger Teil seines Jobs. Ja.
Ja, ja, ja. Also, das macht man sich dann wahrscheinlich nicht immer so klar, dass das halt auch irgendwie eine Industrie ist und
genau.
Die Leute, die da drin stecken, da wahrscheinlich auch ein bisschen anders drüber denken als ja, wohl, weiß man nicht, ne? Kommt das raus? Also sehen die sich selbst auch so, das, oder glauben die so, ja, ist alles Kunst, was wir hier machen, das ist alles total wichtig, oder können die da auch schon durchgucken und merken so, naja, wichtig ist relativ und wir sind schon auch nur, also Händler.
Ja, ich würde sagen, so teils, teils. Also es ist nicht so, dass der Film da so ganz pauschal ist, dass er sagt, das ist sowieso alles Bullshit und die sind alle total zynisch oder so. Das nicht. Aber dann gibt's auch wieder so Szenen, wo es einfach so offensichtlich ist, dass das einfach nur gequirlter Mist ist, was die da machen. Und unsere Hauptfigur ist da auch ganz gut, weil wir ihm vielleicht eine ganze Weile nicht so anmerken, wie genuin er an diese Dinge glaubt, ob er einfach nur gut in seinem Job ist und halt alles mitbringt, was da so dazugehört. Das ist zum Teil ein bisschen schwer zu sagen und das finde ich eigentlich sehr, sehr gelungen, dass der Film da keine ganz eindeutige Antwort gibt, aber ohne eben irgendwas zu verschweigen. Also wir sehen schon, wie es wahrscheinlich zum Teil auch ist. Und ich meine, jeder von uns, der mal in irgendeinem Kontext gearbeitet hat, wo es solche, ja, solche Team-Meetings gibt, wo dann irgendwelche kreativen Ideen entworfen werden und sowas, weiß, was für ein Mist sowas sein kann. Also, und solche Szenen gibt es da auf jeden Fall auch, wo dann so gebrainstormt wird, wie man jetzt irgendwie diese Ausstellung verkauft und so, und dann sind da irgendwelche PR-Leute dabei und es ist einfach eine Katastrophe, aber es ist einfach schon sehr nah dran an dem, was man auch aus anderen Kontexten kennt. Ja, also man erkennt schon auch Dinge wieder, ohne dass man selbst jetzt in dieser Museumssache drin hängt oder so. Ja.
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Im Frankfurter Podcast-Cluster ist ja die Tine Nowak aktiv und beziehungsweise sogar irgendwie mit immer einer der Führenden, was das Organisieren und so angeht, des Podappler-Clusters. Und die beschäftigt sich viel mit Museen. Also sie ist irgendwie, also ihr Podcast-Kulturkapital und so. Museen kommen ständig bei ihr so vor. Das ist ein ganz wichtiger Dings, ohne dass ich jetzt zu genau weiß, was sie da macht. Da würde ich mich jetzt auch aus dem Fenster lehnen und Quatsch erzählen. Aber vielleicht hätte sie da nochmal einen ganz spannenden Blick dazu, aber.
Oh ja, bestimmt, ja.
Müsste man mal bei Gelegenheit, weiß ich jetzt nicht, ob wir das organisiert kriegen, aber wir können ja mal das im Hinterkopf behalten. Jo, ja.
Also.
Du musst, glaube ich, noch Punkte oder so dranhängen, ne? Oder das Ganze?
Ja. Also, alles in allem, ich meine, es ist schon ein Film, der zum Teil auch vielleicht ein bisschen nervt, wo man zum Teil auch zwischendurch mal so denkt, so, oh, okay, muss ich das jetzt wirklich so sehen und so. Ich finde, er hat sehr gute Darsteller, der Hauptdarsteller ist sehr gut, Elizabeth Moss finde ich gut, Dominic West, den ich von The Wire her liebe, taucht hier auch wieder auf, einige andere sehr gute Leute. Was ich auch mag, ist, dass der Film so nahtlos zwischen den Sprachen wechselt. Also, wir haben englische Teile, schwedische Teile, dänische Teile. Das mag ich einfach, das ist für mich einfach die Zukunft des Films ein Stück weit, dass das nicht immer so in Anführungszeichen gesetzt wird oder so wie es im wirklichen Leben eben auch ist. Also sehr vieles an dem Film finde ich sehr originell und interessant und auch unterhaltsam. Er hat mich zum Teil auch ein bisschen genervt, ich kann es nicht anders sagen. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es ein Film ist, den ich liebe oder sowas. Aber vielleicht ist das auch nicht der Punkt. Deswegen... Ich gebe dem Film 8 Punkte.
Okay.
Also von mir eine Empfehlung, aber man braucht eine gewisse Toleranz für diesen ganzen Kontext. Ansonsten.
Also mich hat es angesprochen jetzt, was du erzählt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den angucke. Wahrscheinlich jetzt nicht im Kino, dazu sind meine Kinobesuche im Moment zu rar gesät. Aber wenn der mal irgendwie bei Amazon oder Netflix mir über den Weg fällt, könnte ich mir vorstellen, dass ich ihn anklicke.
Also was ich auch sehr schön finde, ist, dass er so Sachen macht, wie er zeigt dann, wie in so einem Kontext, wo die Leute so tun, als gäbe es keine großartigen Hierarchien, so zusammenarbeiten. Und da hat er dann so diesen verschlumpften Typen, der irgendwie so ein paar IT-Sachen für ihn macht oder was auch immer. Und wo man dann eben in der einen Situation so das Gefühl hat, so, ach ja, das sind ja Freunde und alle sind so locker und so. Und dann gibt es eben andere Situationen, wenn es so ein bisschen brenzlig wird, dann merkst du so, okay, irgendwie halt dann auch doch nicht und so. Und vieles davon ist einfach, das hat man einfach entweder so auch schon erlebt oder man weiß, dass das wahr ist. Also sind eine ganze Menge ganz schöne Beobachtungen drin. Jo, also The Square kann man sich ganz gut anschauen. Er ist relativ lang, 2 Stunden 22 Minuten. Puh, das finde ich jetzt, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich finde, dass das unbedingt notwendig war. Also vielleicht hätte man ihn doch ein bisschen strammer erzählen können.
Mit Sicherheit. Also ich, ja. Also ohne ihn jetzt gesehen zu haben, aber die Geschichte klingt jetzt nicht so, als ob die sich derart ausbreiten muss.
Ja, ich meine, es ist schon ein bisschen so, der Film nimmt sich dann eben für manche, also zum Beispiel für diese Dinner-Szene und so, nimmt er sich natürlich Zeit und das ist ja auch irgendwie richtig so, weil man soll ja in der, sozusagen in der Position dieses Kunstrezipienten im Raum sein, der das eben auch eine Weile einfach so ertragen muss. Und ein bisschen so ist das mit dem Film halt auch. Ein bisschen ist der Film auch eine Zumutung, die man ertragen muss. Und dann ist vielleicht auch konsequent, dass er ein bisschen länger ist, als man jetzt so Filmhappen, den man gerade mal so wegschluckt haben wollen würde oder sowas. Also, weiß nicht, bin da zu keinem ganz endgültigen Schluss gekommen, ob das eine innere Logik hat oder vielleicht einfach nur ein bisschen zu lang ist.
Okay.
The Square.
The Square. Sehr schön. Dann die obligatorische Kategorie der Droge der Wahl.
Ich habe nur Wasser heute.
Du wirfst Wasser in den Ring. Ich habe ein lustiges Bier. Das habe ich eigentlich nur wegen des Labels gekauft. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut performen wird, weil es unzureichend gekühlt ist. Es heißt McGargles, Irish Family Brewers. Da steht dann das total hippe Never Established drunter. Da kriege ich eigentlich schon immer so ein bisschen den Hass, aber egal. Und das ist offensichtlich hier die Brauerei. Und das Bier selbst heißt Francis Big Banging IPA. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Ja, lass uns aber trotzdem weitermachen. Ich hätte zwei Filme, die zusammengehören irgendwie. Also der eine ist die Fortsetzung des anderen. Und der erste war wohl dann doch ein gewisser Kultfilm. Und zwar Lambok mit seiner, aus dem Jahre 2001, mit seiner 2017er Fortsetzung Lombok. Und in der Vorbereitung auf Lombok habe ich mir Lombok nochmal angesehen und dann Lombok hinterhergeschaut mit irgendwie einer Woche Abstand oder sowas oder anderthalb Wochen. Und deshalb wollte ich die jetzt mal zusammen besprechen. Fangen wir kurz, glaube ich, mit dem ersten an. Den hast du sicher gesehen, oder?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ach, du hast ihn nicht gesehen, okay. Also es geht um zwei Freunde, die in Würzburg eine Pizzeria offiziell betreiben. Die ist nicht sehr erfolgreich, aber darum geht's auch nicht. Denn das eigentliche Geschäft besteht darin, Haschisch zu verkaufen, also Dope. Und die zwei Freunde werden gespielt von Moritz Bleibtreu und, oh Gott, der andere kennt man nicht so unbedingt. Wie heißt der Mann? Lukas Gregorowitsch. Und wie gesagt, die haben halt so verschiedene Spezialangebote, die du bestellen kannst und sie liefern dir dann halt eine Pizza und in der Mitte von der Pizza liegt eine große Salamischeibe und wenn du die hochhebst, dann ist da drunter, dass deine bestellten Drogen und die ganze Pizzeria-Sache ist zum einen eine ganz gute Ergänzung, weil man ja immer eben sagt, dass Dope smoken entsprechend Fressflash auslösen kann und Pizza ja da auch dann ein beliebtes Mittel dagegen ist. Und insofern ist es ja quasi eine goldene Kombination. Und der Film besteht dann daraus, dass sie in alle möglichen Verwicklungen reinkommen. Also ihre Plantage, wo sie das Zeug anbauen, wird dann irgendwann bedroht, sag ich mal, gefunden zu werden. Die ist da irgendwo im Wald und Frauengeschichten gehen hin und her und alles Mögliche muss, also irgendwann haben sie dann einen Polizisten entführt, versehentlich, oder einen Förster, ja, ich glaube, einen Förster haben sie entführt. Jedenfalls, das Ganze wird turbulent und lustig, aber die eigentliche Geschichte ist nicht so wichtig. Hauptsächlich geht es um Moritz Bleibtreu und seinen Kumpel und um viel Kiffergelaber und das Ganze sehr sympathisch in so einen deutschen Film verpackt, der viele solche quotable Lines hat, wenn man eben auf diesen Kifferhumor steht und auf dieses Gelaber, was dazugehört.
Ja, ich glaube, das wäre genau das Problem für mich.
Ja, aber es ist wirklich, also die Figur von Moritz Bleibtreu und auch die von Lukas Gregorowitsch, die sind schon liebenswürdig und die Verwicklungen, in die sie da geraten, das ist schon alles sehr, sehr lustig. Und jetzt kehrt das ganze Gespann zurück in der 2017er Verfilmung und das nennt sich dann Lombok, wird auch erklärt, warum dieser Name so geändert wurde. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, ist halt auch einer der Gags in dem Film. Auch wenn das jetzt nicht der Zentrale ist. Und jetzt ist es im Grunde so ein bisschen die Frage, ja, was macht man aus seinem Leben? Also der Film hat ein Stück weit einen etwas ernsteren Anstrich, aber er lässt deshalb nicht diese ganze Humorkomponente fallen. Aber natürlich wird ein bisschen die Frage gestellt, wenn du deine Jugend mit Drogenhandel und Kiffen verballert hast, was machst du aus dir und kommst du da raus und so? Und werden halt erstmal zwei Gegenentwürfe aufgezogen. Wir haben die Lukas Gregorowitsch-Figur, die ja in Dubai lebt und dort gerade einen Beachclub oben auf dem Dach eines, was weiß ich, 50, 100-stöckigen Riesenhochhauses eröffnen will. Damit macht der Film auf mit seinen Vorarbeiten, wie da dieser Beachclub aussehen soll. Und dann kommt er zurück nach Würzburg, weil er möchte in Dubai heiraten und er braucht irgendwie aus dem Rathaus irgendeine Geburtsurkunde oder irgendein Quatsch, irgendein Dokument, was er persönlich abholen muss. Und deshalb wird er jetzt mehr oder weniger gezwungen, sage ich mal, zurückzukommen und trifft sich dann natürlich dort für die wenigen Tage, die er da ist, mit seinem alten Kumpel, der immer noch in der Pizzeria rumhängt. Zwar mittlerweile auch mit Frau und Kind, wenn auch nicht seins, sondern nur angeheiratet oder angepartnerschaftet rumhängt, aber auch sonst irgendwie immer noch so am Smoken ist und man weiß nicht so genau zuerst, was er dann so macht, das erfahren wir dann noch. Aber jetzt hat man halt diesen Gegensatz von der eine ist daheim hängen geblieben und der andere ja, hat offensichtlich die große Karriere gemacht, ob das dann so ist oder nicht, das zeigt sich dann im Verlauf des Films. Und natürlich verfallen sie dann, wenn sie zusammen sind, wieder in alte Muster und es wird viel geraucht und es wird viel Quatsch gemacht und es verwickeln sich in Frauengeschichten und die Rückkehr nach Dubai droht mit einem Drogentest am Flughafen aus verschiedenen Gründen und das ist jetzt natürlich schwierig, weil den würde er ja nicht bestehen und was kann man da machen und so weiter und dann haben wir auch hier wieder so ein Plot von Dingen, die irgendwie geschafft oder vertuscht oder sonst wie gemacht werden müssen und das Ganze lebt dann aber auch wie in dem ersten Film auch wieder davon, dass es eigentlich um diese Chemie zwischen den beiden und um diese lustigen Verwicklungen und um irgendwelche absurden Szenen geht. Das Ganze immer noch voll mit Kiffergelaber, nicht mehr ganz so gut, nicht mehr ganz so lustig wie der erste, aber der Abfall in der Qualität oder Niveau oder was auch immer, wie du das nennen willst, ist nicht so schlimm, wie ich es befürchtet hätte, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass man so einen Kultfilm, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen auch, der von vielen Leuten geliebt wird, nochmal wieder aufleben lässt. Das kann ja oft oder meistens hat man ja so ein Gefühl von, na, das wird sicher nichts werden, das wird sicher in die Hose gehen und da bin ich positiv überrascht worden. Also ich mochte den zweiten auch, wir haben auch sehr gelacht dabei. Ist nicht so gut wie der erste, aber er ist immer noch ein guter, netter Film. Wo du vorhin von den Sprachwechseln zwischen Dänisch, Schwedisch und so weiter sprachst, das ist in dem zweiten in Lombok auch drin. Und zwar sprechen sie dauernd Polnisch. weil der Markt ist überschwemmt mit irgendeiner genetisch manipulierten Sorte, die sie den Polenfluch nennen. Und wenn du die rauchst, dann sprichst du plötzlich Polnisch, obwohl du eigentlich kein Polnisch kannst. Und das macht der Film an vielen Stellen so aus humoristischen Gründen plötzlich, du weißt immer, dass die Leute das geraucht haben, wenn sie plötzlich Polnisch reden. Und dann wird der Film plötzlich untertitelt und dann reden sie alle Polnisch und dann hören sie irgendwann damit wieder auf. Und das ist sehr witzig eingesetzt. Vor allen Dingen, weil es, nachdem es eingeführt wurde am Anfang des Films, wird es dann im Verlauf des Films noch so 2-3 Mal gemacht und sorgt eigentlich jedes Mal irgendwie für einen Lacher, also zumindest bei mir. Beste Rolle in beiden Filmen, Wotan Wilke Möhring, der einen Tourette-Erkrankten spielt, der sich nur durch Haschischkonsum davor retten kann, ganz übel zu fluchen. Und jetzt hier in dem Film dann irgendwann in der Klapse landet, weil er mit seinem Tourette mal wieder Polizisten als, weiß ich nicht, Rosettenkönig oder noch irgendwas bezeichnet hat. Und er ist im Grunde in dem ganzen Film nur 3-4 Mal kurz drin und jedes Mal flucht und meckert er wie ein Wahnsinniger und spielt den aber auch so drüber und so wahnsinnig kaputt einfach, dass du jedes Mal, also ich muss jedes Mal lachen. Ich habe mich immer gefreut auf die Szenen, wo er kommt, weil du weißt, es wird wieder völlig absurd. Und ja, viel Spaß mit der Wotan Wilke Möhring Rolle, sowohl im ersten Film als auch im zweiten. Ja, und wie gesagt, also gut unterhalten. Ich würde dem zweiten 7 Punkte geben. Dem ersten, weiß ich nicht, das ist halt so ein Kultfilm, ob ich den jetzt noch punkten muss, weiß ich nicht, aber wenn, dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Mhm. Ja.
Vielleicht doch noch irgendwann.
Interessant fand ich eine Sache noch, in dem zweiten, in Lombok spielt, gibt es eine Rolle von einem Gangster, von einem, so einem Gangster-Rapper aus Würzburg, der heißt 10 Jahre Bau, das ist ein schöner, weil er 10 Jahre im Bau war. Und da dachte ich mir die ganze Zeit, woher kenne ich den Schauspieler, wer ist das? Stellt sich raus, das ist Dar Salim, den ich letzte Woche oder vor ein paar Folgen hatten wir doch diesen dänischen Film.
Dark World oder wie der
hieß. Dark Land, genau.
Dark Land.
Und ja. Da war er der Hauptdarsteller. Und deshalb
und wie kommt der nach Würzburg?
Das habe ich eben auch nicht verstanden. Und das habe ich dann, gegoogelt, wer oder was Dar Salim genau ist. Stellt sich raus, ist Sohn eines Irakers, ist auch wohl in Bagdad geboren, ist als kleiner Junge, als Flüchtling nach Dänemark gekommen, ist dann da von Aufnahmelager zu, weiß ich nicht, Asylunterkunft und so weiter umhergezogen und ist dann aber in Dänemark aufgewachsen, hat dann irgendwann eine Pilotenausbildung gemacht, ist Verkehrspilot geworden, hat Airbusse durch Europa geflogen und hat dann parallel dazu irgendwann angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen, und als er genügend Rollenangebote hatte, hat er seine Pilotenkarriere an den Nagel gehängt und ist Schauspieler geworden und hat mittlerweile auch in Hollywood-Produktionen mitgespielt, und irgendwie hat es ihn auch in 1-2 deutsche Filme verschlagen. Und also ich weiß nicht, ob das, also ich habe das alles erst hinterher gelesen und habe dann jetzt nicht nochmal in die Szenen reingeschaut, vielleicht müsste man das mal machen. Ich weiß nicht, ob der Deutsch kann oder ob er sich diese paar Szenen das einfach nur auswendig gelernt hat. Ich hatte gelesen, dass er wohl für eine andere deutsche Rolle, wo er nur wenige Sätze zu sagen hatte, mal einfach das auswendig gelernt hat. Über den konkreten Film Lombok konnte ich jetzt nichts mit dem Zusammenhang mit ihm finden. Er hat schon zu viel gesprochen, um zu sagen, das hat jetzt ein Däne, der kein Wort Deutsch kann, einfach so auswendig gelernt vom Blatt her und es dann so gesprochen. Dazu war es zu gut. Vielleicht kann er Deutsch mittlerweile, keine Ahnung. Wie es ihn in den Film verschlagen hat, habe ich keine Ahnung. Also es ist wirklich faszinierend. Ich habe im Abspann dann drauf geachtet, so wer hat den gespielt. Dann lese ich Dar Salim, dachte ich mir, was, das ist doch der Däne, wie, warum, wieso? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, aber so richtig schlau geworden bin ich aus der Story nicht.
Das ist erstaunlich. Lustig,
weil der vor allen Dingen mittlerweile auch in relativ großen Hollywood-Produktionen, zwar jetzt keine Hauptrollen oder so, aber also Lombok sticht da irgendwie raus in seiner Filmografie als so, wie hat es ihn dahin verschlagen, keine Ahnung. Tja. Nun ja.
Interessant.
Das wollte ich noch ergänzen.
Okay.
Du hast aber noch was geguckt.
Ja, ich habe den Film 20th Century Women nachgeholt, Jahrhundertfrauen heißt er auf Deutsch, von dem Regisseur Mike Mills, dessen Beginners ich auch vor einiger Zeit mal hier besprochen habe. Der Film ist aus dem Jahr 2016. Die Hauptrolle, also eigentlich die zentrale Figur, ist erstmal gespielt von Annette Bening, die zusammen mit ihrem Sohn, der eben so Teenager ist, in einem Haus lebt. Und ach ja, wir sind übrigens nicht in der Gegenwart, sondern in den 80er Jahren.
Aha.
Oder 79, glaube ich, ja, oder so, um 80 rum, sowas. Und sie lebt eben mit ihrem Sohn und zwei anderen Frauen in diesem Haus. Die zwei anderen Frauen werden gespielt von Greta Gerwig und Elle Fanning. Und außerdem lebt da auch noch Billy Crudup. Im Prinzip ist es so, dass also Greta Gerwigs Figur und Billy Crudups Figur, die leben da eigentlich zur Untermiete, aber sind eben dann doch so Familie geworden. Und Elle Fanning ist eigentlich das Nachbarmädchen, aber Annette Bening hat so das Gefühl, dass sie nicht in der Lage ist, ihren Sohn alleine großzuziehen, weil es eben mehr braucht als eine Person und weil man als Mutter auch nicht so in alles reinschaut und so. Deswegen nimmt sie im Prinzip so die Hilfe dieser anderen, vor allen Dingen der beiden Frauen, eben von Greta Gerwig und Elle Fanning, nimmt sie in Anspruch, um ihren Sohn großzuziehen. Also sie bittet die tatsächlich um Hilfe, was zum Teil dann nicht ganz die erwünschten Effekte hat, zum Teil aber auch durchaus vielleicht eine Erfolgsgeschichte ist. Also es ist so ein bisschen so ein unkonventionelles Familiensetup, was sich um drei Frauenfiguren also positioniert und eben von diesen drei Frauenfiguren, eben zentral von dieser Frauenfigur gespielt von Annette Bening, geht eigentlich auch alles in diesem Film so aus. Also es ist zwar so, dass der Sohn ein Stück weit vielleicht der Erzähler des Films ist, aber das Wichtigste sind eben diese 20th Century Women, um die es in diesem Film geht. Ja.
Und das Ganze wird bleibt so ein Familien Drama oder wie würdest du das genremäßig verorten?
Ja, es ist schon ein Drama. Es ist auch, also es ist auf jeden Fall humorvoll, hat humorvolle Anteile, aber es ist jetzt, ich würde nicht sagen, eine Komödie wirklich. Arbeitet relativ viel mit Musik, eben aus der Zeit natürlich, die sehr schön eingesetzt ist. Zum Teil hat der Film fast so ein bisschen was, naja, Sphärisches. Es gibt immer so, ja, ein meditieren darüber, was es eben bedeutet, in der Welt zu leben und so, aber auf keine anstrengende philosophische Weise, sondern auf eine sehr schöne, auch irgendwie fast poppige Weise und gibt eine Menge schöne, interessante Bilder zu sehen, also auch wirklich schön anzusehender Film, wirklich tolle Darsteller, gut eingesetzte Musik, eine ungewöhnliche Geschichte, die einfach sehr, sehr charmant ist. Ich fand den wirklich toll. Und ich finde Annette Bening einfach so fabelhaft. Also einfach so eine gute Schauspielerin. Und was auch so toll an ihr ist, ist, sie ist ja jetzt eben gar nicht mehr jung oder so. Und der Film gibt sich auch keine Mühe, sie irgendwie jünger erscheinen zu lassen oder sie so in Szene zu setzen, dass sie jünger wirkt. Aber sie ist so irgendwie so eine beeindruckende Frau in diesem Film trotzdem und eben auch also attraktiv auf ihre Weise daneben. Ich habe so das Gefühl, der Film erreicht bei mir genau das, was er erreichen soll, nämlich, dass man von diesen 20th Century Women, die er eben irgendwie feiert, dass man von denen eingenommen und beeindruckt ist und sich für sie interessiert, auch wenn sie überhaupt nicht, natürlich nicht perfekt sind und eine Menge Fehler machen und so. Und irgendwie hat man von dem Film, bekommt man so das Gefühl, man kriegt einen Einblick in ein Leben, so wie Leben eben wirklich ist, nur ein bisschen interessanter und farbiger und ja, aufregender vielleicht, aber ohne, dass es dadurch weniger wahr wäre oder sowas.
Ich habe mich gerade so ein bisschen durch die Bilder geklickt und wo du jetzt gesagt hast, dass der sowas, wie hast du es ausgedrückt, was Schwärmerisches,
Sphärisches
hat, genau. Mein erster Eindruck beim Gucken der Bilder, noch bevor du das gesagt hattest, war, das sieht alles so toll so hochglanzig aus und die viele von den Bildern sind die Frauen immer irgendwie sehr schön inszeniert in völligen Alltagssituationen. Und es ist auf allen Bildern, die es in der IMDb gibt, gutes Wetter. dadurch wirkt das alles so freundlich und hell. Hat der denn, also dieses, sie lässt sich helfen von den Frauen bei der Erziehung ihres Sohnes, ist er ein besonderer Problemfall oder ist sie einfach nur, oder ist das einfach nur so
ein... Naja.
Ja, erzähl.
Nee. Nee, es ist eher so, dass sie, also es gibt auf jeden Fall auch dunkle Dinge in diesem Film. Es ist nicht alles irgendwie nett und freundlich und sowas. Und das nimmt der Film auch durchaus sehr ernst. Aber was dieses Erziehungsprojekt angeht, ist es so, dass in dem Moment, wo er eben wirklich so Teenager wird, ihr eigentlich auffällt, dass dadurch, dass eben kein Vater da ist, es gibt einfach Dinge, von denen sie das Gefühl hat, dass sie sie nicht leisten kann. Also sie hat nicht das Vertrauen, dass es gut ist, ihn alleine großzuziehen. Aber sie will sich jetzt irgendwie auch keinen Mann zulegen, nur damit er eben eine Vaterfigur hat oder sowas. Und dann hat sie eben aus diesem Umkreis diese Person und dann denkt sie, okay, dann ziehen wir ihn eben gemeinsam groß. Dass es ein bisschen ungewöhnlich ist, zum Beispiel, dass sie das Nachbarmädchen, die ist irgendwie 2 Jahre älter als er, dass sie die eben bittet, ihr dabei zu helfen, ihn großzuziehen. Okay, das versteht sie eigentlich von selbst. Aber sie scheint einfach das Gefühl zu haben, ich brauche Hilfe und dann frage ich eben die Leute, die so da sind, die Leute, mit denen mein Leben so ausgestattet ist im Prinzip. Ja.
Ja, das wäre nicht, also das würde man ja so machen wahrscheinlich, oder?
Ja, also. Genau. Also ich meine, dieses Zusammengewürfelte bei denen in diesem Haus, das ist natürlich etwas unkonventionell. Aber ja, das sind eben die Leute, die ihr so zur Verfügung stehen. Die eben ja sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was einem jungen Mann helfen kann, großgezogen zu werden. Ich meine, das Thema natürlich ist so ein bisschen, was bedeutet das für einen Mann, von Frauen großgezogen zu werden? Und eben in diesem Fall nicht nur von einer Frau, sondern von mehreren Frauen. Was kommt dabei raus vielleicht? Oder?
Und dieser Billy Crudup-Figur taugt nicht als Vaterfigur für ihn? Der ist doch auch da.
Ja, ich meine, der ist da und der ist ja viel jünger als Annette Bening. Also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht Annette Bening zu nahe treten, aber könnte fast 20 Jahre sein, oder?
58 geboren.
Okay, wann ist Annette Bening geboren?
Ja, 58 ist sie geboren, ich weiß nicht,
wann. Okay, und wann ist er geboren? Okay, dann ist vielleicht nicht ganz so viel, aber 10 Jahre, 15 Jahre? Wahrscheinlich doch. Also er ist jetzt nicht so der Mann, wo man denken würde, das ist jetzt ein Partner für sie oder so. Also das ist einfach, kommt nicht so wirklich in Frage. Er ist halt irgendwie auch so da und das ist auch gut. Aber irgendwie ist es auch klar, dass so die Initiative in diesem Film geht eben von den Frauen aus. Das ist ein Film, der einfach Frauen sehr mag. Also man merkt dem Film einfach an, dass er sich mit den Frauen beschäftigen will und dass er sich für die am meisten interessiert im Prinzip. Das heißt nicht, dass er die Männer schlecht behandelt, aber es geht eben in diesem Film geht's eben um diese 20th Century Women.
Sehr gut. Ja. Deshalb stehen sie ja auch im Titel. Genau. 10 Jahre liegen zwischen den beiden, ich habe es nachgeguckt.
Ah ja, okay. Ich finde, das ist ein wirklich toller Film. Ich gebe ihm 9 Punkte und ich mochte ihn wirklich sehr. Und ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.
Sehr gut. Du hast ihn bei Maxdome gesehen, sehe ich im Dokument stehen. Das heißt.
Genau, den gibt es auch auf Amazon, aber denkst auf Amazon, glaube ich, nur mit deutscher Tonspur, was ich in letzter Zeit jetzt häufiger mal gemacht habe, dass ich zu Maxdome ausgewandert bin wegen der englischen Tonspur.
Naja, manchmal muss man tun, was man tun muss. Ich habe keinen Maxdome-Account, ich weiß nicht, ob das gut ist oder
nicht. Ich habe irgendwie, hatte eben so vor, weiß nicht, 5 Jahren oder so mal einen Maxdome-Account wegen irgendwas angelegt, was ich so, irgendeine Serie, glaube ich, die ich dann so nachschauen wollte oder so. Und hatte das total vergessen. Aber jetzt war ich dann doch immer wieder frustriert darüber, dass es bei Amazon eben doch häufiger keine englische Tonspur gibt. Und dann ist mir irgendwann auf dieser Wer streamt, wie auch immer, Seite aufgefallen, dass Maxdome häufig eine englische Tonspur hat. Und dann habe ich quasi meinen Uralt-Account wieder reanimiert, der ja irgendwie immer noch irgendwo da war, weil ich ihn niemals abgeschafft habe. Und das ist es ganz gut. Und ich meine, von da, was jetzt so ein Film kostet, das ist im Prinzip exakt dasselbe in der Regel zwischen Amazon und Maxdome, nur dass eben häufig eine zusätzliche Tonspur dabei ist. Insofern
ja.
Nicht ganz schlecht. Aber es ärgert mich sowieso unmäßig, wie viele Filme es nicht mit englischer Tonspur gibt. Also gerade wenn du so ein bisschen ältere Sachen sehen willst, aus den 70ern oder so, ist ja fast unmöglich, die mit Original-Tonspur zu finden, so ja. Gestreamt.
Das stimmt. Also bei Amazon wird es besser mit dem neuen Material, was sie reinkippen. Aber ganz am Anfang war es eine Katastrophe und das merkt man dem Katalog jetzt auch schon noch an. Also alles, was so, gut, es ist jetzt 2016, da hätte ich jetzt erwartet, dass der auch schon eine OV-Spur gehabt hätte. Aber man merkt zumindest so, die Sachen, die jetzt ganz frisch kommen, die sind in der Regel ausgestattet, wenn auch nicht alles, aber meistens. Und aber der ganze Back-Catalog, den sie so haben, da ist oft viel noch ohne OV oder manchmal ist der Film dann zweimal drin. Nicht, dass du den einen Film hast und du kannst ihn umschalten, sondern es gibt ihn dann einmal in der Variante mit englischer Tonspur und einmal in der anderen Variante mit deutscher Tonspur. Und wenn du den einen findest und guckst und siehst, ah, der hat keine zweite Sprache, dann machst du für dich den Haken, gibt's nicht. In Wirklichkeit hättest du nur noch irgendwie in die Suche noch OV dazu eintippen müssen und dann hätte er dir einen anderen Datenbankeintrag gesucht, was dann derselbe Film auf Englisch ist. Also völlig absurde Datenbankkatastrophe bei Amazon da immer noch, aber gut.
Ja.
Ja.
Jo, was haben wir noch?
Ich habe vor kurzem doch über Helden am Herd gesprochen, diese ja, dänische Serie in demselben Folge, wo ich auch über Darkland sprach, das war ja mein Dänemark-Ausflug. Ich bin jetzt durch
frohsinnige Folge.
Frohsinnige, genau. frohsinnige Serie auch, die ich glaube ich wie auch bei Breaking Bad so ein bisschen vielleicht falsch verstanden habe. Oder zumindest bei Breaking Bad war es ja auch so, dass alle Leute immer gesagt haben, wie großartig, krass und teilweise auch lustig sie das finden. Und ich fand es bei Breaking Bad selten lustig und ich hatte ja hier in meiner Besprechung von Helden am Herd auch gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass diese Idee, dass alles immer furchtbarer werden muss, bevor es besser werden kann, diese als grundsätzliche Erzählidee für so eine Geschichte, dass man immer erstmal so einen, immer wenn sie irgendwie aufstehen, kriegen sie den nächsten Niederschlag und daraus beziehen wir dann irgendwie den notnötigen Kesseldruck für ein entsprechendes Finale oder für ein auch für ein gewisses bisschen Humor. Das ist hier ein Stück weit so genauso gemacht, obwohl es an sich mit Breaking Bad zu vergleichen sich nicht anbietet. Ich habe das jetzt die erste Staffel fertig geguckt. Unsere Helden haben's dann irgendwie, wursteln sie sich durch all diese Dinge durch und wollen halt ihr Restaurant eröffnen und wie es ausgeht, will ich auch nicht sagen. Es gibt eine zweite Staffel in Dänemark. Irgendwo ist die mal gesendet worden, nachdem die erste Staffel jetzt eben auf Arte rauskam. Würde ich nach wie vor sagen, anschauen. Also ich mochte das jetzt, auch wie es ausgegangen ist. Ich fand, die haben das schön abgebunden am Ende, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass man mit dem Abbinden vielleicht 2,5 Folgen vor Ende angefangen hätte und nicht alles in die letzte Folge packt. Dadurch wirkt die Geschichte am Ende unglaubwürdig zu Ende gezogen. Also es ist schön, wie es ausgeht. Man kriegt das Gefühl, das macht eine Klammer zu, das beantwortet die Fragen, die man hat. Es lässt ein paar kleine Wenigkeiten offen für eine zweite Staffel, wo man sagt, okay, da gibt's noch so ein paar Themen, die sind mir jetzt vielleicht nicht so wichtig. Ich habe jetzt kein Problem damit, wenn ich die zweite Staffel, wenn ich auf die eine Weile warten muss. Oder wenn ich die gar nicht gucke oder so, dass ich denke, so ein fieser Cliffhanger, das kann ich jetzt gar nicht haben. So ist es nicht. Aber es lässt ein paar Sachen offen, wo sich eine zweite Staffel durchaus anbietet, aber es bindet es alles schön ab, sodass man sagen kann, das ist rund zu Ende gebracht. Nicht alles, aber das alles Wichtige und es lässt einen zufrieden zurück. Und das ist schön, nur wie es da hingekommen ist, das ging in der letzten Folge viel zu schnell. Also die Figuren machen teilweise fast schon absurde Charakterentwicklungen in Rekordzeit durch, um dann endlich mal das Richtige zu tun, wo sie vorher immer nur Sachen komplett falsch gemacht haben, wo man teilweise auf dem Sofa sitzt und in die Decke beißen möchte, weil die Leute so sozial inkompetent unfähig sind, was immer wieder für Humor sorgt, aber was halt einen auch teilweise an Figuren verzweifeln lässt, weil unsere Hauptfigur, der der Vater von diesem Sohn, der nicht spricht, weil er eben den Tod seiner Mutter mit ansehen musste, ist ja darüber so ein bisschen zum Alkoholiker geworden und die reden einfach nicht. Das ist das Hauptproblem in dieser ganzen Serie. Die reden einfach nicht miteinander und verschweigen sich dauernd Dinge und es macht alles immer nur noch schlimmer. Und dann hast du halt so Effekte, dass in der letzten Folge dann einer hingeht und sich mit allen nach und nach ausspricht. Und du denkst dir, wer, also wo und warum ist ihm so in den Arsch getreten worden? Wieso weiß diese Figur jetzt, dass wir in der letzten Folge sind und deshalb jetzt alles richtig machen muss auf einmal? Das ist so ein bisschen grenzwertig. Als ich angefangen habe, darüber rumzunörgeln, wurde ich von meiner Freundin dann eingebremst und dann hieß es dann, jetzt sei doch mal ruhig, das ist doch alles so schön. Aber ja, das sind so, das konnte ich nicht so ganz glauben. Also ich hätte mir gewünscht, dass diese Kurve so ein bisschen organischer, vielleicht zwei Folgen vorher oder so anfängt und man deshalb dann so das Gefühl hat, dass es glaubwürdiger ist, wenn dieser Pfad beschritten wird. Aber nichtsdestotrotz, das lässt einen mit einem guten Gefühl zurück. Ein Aufruf an die Hörer hier, ich würde gern wissen, wo ich an die zweite Staffel rankommen kann. Du hast gerade eben in deiner Besprechung, wer streamt ist, erwähnt. Diese Seite ist nicht mal in der Lage, diese Serie zu kennen. Also ob man sie jetzt als Helden am Herd eingibt oder mit dem dänischen Originaltitel, das ist egal. Man kriegt dann allen möglichen Käse vorgeschlagen, aber diese Serie kennt es nicht. Auf Amazon gibt's auch nur die DVD für die erste Staffel. Und ja, Arte hat sich, also nach meinem Wissensstand noch nicht geäußert, ob es eine zweite Staffel auf Arte irgendwie, ob sie die auch ausstrahlen wollen. Ich bin ratlos, wo ich das herbekommen soll. Wenn da irgendjemand was weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde gern weitergucken. Ja.
Okay.
Also Helden am Herd, dänische Serie mit Gangstern und so. Und Restaurants. Damit sind wir durch mit den Filmthemen und auch, glaube ich, sonst mit der Sendung.
Genau, wir machen es heute mal nicht so wie The Square.
Genau, wir ufern keine 2,5 Stunden lang aus. Haben wir noch Plätze für die 500 oder sind wir voll? Du bist der Häuptling, die Häuptlingin. Sagt man das so? Nee.
Ja, ich weiß nicht, 1-2 Leute können wir vielleicht noch reinquetschen. Okay. Also wenn jemand noch feststellt, er will unbedingt dabei sein, dann lassen wir uns vielleicht noch überzeugen.
Genau, dann jetzt aber hopp. Also eigentlich sind wir quasi voll, aber ihr müsst dann sehr, sehr nett fragen, sozusagen.
Also richtig so genau wissen wir das nicht, weil es gibt hier keinen Präzedenzfall. Es wurden nie vergleichbar viele Leute hier reingequetscht. Insofern mal sehen, wie das dann so funktioniert.
Wir werden einen Präzedenzfall schaffen.
Genau.
Der dann von der Polizei aufgelöst wird oder so. Keine Ahnung. Die bringen sicher eine Ziege mit und dann geht das wieder.
Bestimmt.
Ja, also, dann sagen wir danke fürs Zuhören. Die 500. Folge könnte noch mit euch stattfinden. Ansonsten nehmen wir eure Kommentare zu The Square, Lombok, 20th Century Woman und Helden am Herd gerne entgegen. Auf sneakpod.de, auf Facebook oder auf Twitter. Da heißen wir jeweils Sneakpod einfach. Wer hätte das gedacht? Und nächste Woche hört ihr uns dann vielleicht über Blade Runner sprechen. Das haben wir diese Woche versucht. Das ist an gewissen technischen Grenzen gescheitert, die wir vielleicht nächste Woche dann mal ausplaudern. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss. Technischen Grenzen. Ja. Wir als Replikanten, das kann schon mal was schief gehen.